So, guten Abend. Ich möchte Sie, ich möchte euch alle recht herzlich zu diesem Abend mit Richard Wiskin begrüßen. Ich denke, viele von uns sind gespannt auf diesen Vortrag heute, weil es ein Thema ist, wo man normalerweise nicht jeden Tag was drüber hört, über die Sintflut und die Folgen der Sintflut. Und vielen von uns ist vielleicht auch dieses geflügelte Wort bekannt, nach mir die Sintflut. Ich habe jetzt gesehen, in so einer Beispielsammlung, wo das herkommt, und zwar die Staatsbeamten Ludwigs des 16. von Frankreich warnten ihren König kurz vor der Revolution und drängten auf Reformen. Doch der König antwortete, lass die Dinge, wie sie sind, solange ich lebe. Nach mir die Sintflut. Und ich denke, das ist auch heute ein bisschen ein Problem. Wenn wir uns die Zeit anschauen, in der wir leben, ist es eigentlich ähnlich, dass Politiker anscheinend auch denken, nach mir die Sintflut. Das sehen wir in der ganzen Atomproblematik bzw. Entsorgung von Atommüll und auch in dem, wie wir mit unseren Energieressourcen umgehen. Ich möchte uns auch zum Einstimmen auf das Thema einen kurzen Text aus dem 1. Mose lesen. 1. Mose 7, die Verse 21 bis 24, wo die Folgen der Sintflut beschrieben werden. Da ging alles Fleisch zugrunde, das sich regte auf der Erde, Vögel, Vieh und wilde Tiere und alles, was wimmelte auf der Erde, samt allen Menschen. Und es starb alles, was Lebensodem hatte auf dem trockenen Land. Er vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und zu den Vögeln des Himmels. Alles wurde von der Erde vertilgt. Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und das Wasser blieb hoch über der Erde 150 Tage lang. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Das Wasser ging zurück. Die Erde wurde wieder bevölkert. Sonst wären wir heute alle auch nicht hier. Und sind wir gespannt auf den Vortrag. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Richard Wiskin kennt. Er hat sich gestern schon vorgestellt und wird auch im Lauf des Vortrags vielleicht auch das eine oder andere Mal von sich erzählen. So hat er es zumindest gestern gemacht und seiner Familie. Aber ich möchte ihm jetzt doch auch eine Frage stellen, damit man so ein bisschen auch einen Einblick bekommt in sein Leben, was er so macht. Und zwar, Richard, wo warst denn du so den letzten Monat überall unterwegs?
Gestern Abend war ich hier.
Ja.
Vorher 4 Tage mit meiner Frau in der Schweiz. Sie ist Schweizerin. Da habe ich wieder die Möglichkeit gehabt, zu Hause einiges auszuarbeiten. Und meine Frau und ich haben einiges unternommen miteinander. Am letzten Wochenende Hechingen, auch ähnlich wie hier, Freitag, okay. Samstag, Sonntag. Dann vorher in der Schweiz Vorträge, paar. In Österreich 3-mal, Kärnten 4-5 Tage, Wien 10 Tage, Vorarlberg 2 Tage, also
genau.
Ja, und dazwischen immer wieder so Schweiz und Deutschland, so da zwischen den Österreichern.
Genau.
Das war das Programm vom letzten Monat.
Genau, man sieht, du kommst sehr viel rum in der Gegend und was ich das Tolle finde, du hast wirklich den Menschen was Gutes zu sagen, was die Menschen weiterbringt und was Wahrheit ist. Und wir sind jetzt wirklich gespannt auf den Vortrag.
Ich auch. Machen wir die Lichter bitte aus. Alle. Wir wollen nämlich heute Abend unsere Landschaft ein bisschen genauer unter der Lupe nehmen. Ich denke, es ist den meisten von uns schon längst aufgefallen, dass sehr viel Gestein bei uns geschichtet ist. Das geschichtete Gestein kann waagrecht liegen, wie hier. Es kann aber auch schräg gestellt sein, auch hier hinten. Oder sogar gefaltet sein. Egal in welcher Lage das liegt, Wenn das Gestein geschichtet ist, nennt man das Sedimentgestein. Und das Sedimentgestein kann in sehr vielen verschiedenen Farben vorkommen, je nachdem, was für ein Material drin ist. Hier ein Buntsandstein, auch hier in Deutschland fotografiert in der Pfalz. Nun, alles sehr schön, was wir bis jetzt gesehen haben, herrliche Berge. Aber jetzt kommt die Enttäuschung für manche von euch, wenn ich euch sage klipp und klar, dass alles, was wir bis jetzt gesehen haben, hier auf den Bildern, nicht von Gott geschaffen worden ist, als Gott Himmel und Erde schuf. Ich glaube nicht, dass unsere Alpen in 6 Tagen von Gott geschaffen worden sind, wobei ich das glaube, was im Worte Gottes steht, wo in den 10 Geboten es sehr deutlich heißt, in 6 Tagen hat der Herr, also Gott, den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Das ist übrigens dein Schädel hier, der immer wieder im Bild ist. Ja, vielleicht ein bisschen hinüber. Danke. Ja. Ist es Ihnen klar, was eigentlich hier gesagt wird? In 6 Tagen hat Gott Himmel geschaffen und alles, was im Himmel ist. Und das steht in den 10 Geboten, mit Gottes Hand im Stein eingraviert. In 6 Tagen hat Gott Himmel und alles, was im Himmel geschaffen ist. Das heißt, die Heilige Schrift sagt uns deutlich, dass im Rahmen von 6 Tagen das ganze Weltall und alles, was im Weltall von Gott geschaffen worden ist. Das Meer, alles was im Meer ist, Erde, alles was auf Erden ist, in 6 Tagen. Nun, unsere Alpen freilich nicht. Ich komme auf das nachher zu reden, aber was ist zuerst einmal mit dem Wort Tag in diesem Zusammenhang gemeint? Ich sage in diesem Zusammenhang, denn das hebräische Wort Yom für Tag wird gewöhnlich als normaler Tag im wörtlichen Sinn gebraucht, also 24 Stunden, kann aber unter Umständen einen im bildlichen Sinn langen Zeitraum bedeuten. Ich möchte ein Beispiel zeigen, wie Yom, Tag, als Zeitraum benutzt wird. Der Tag des Herrn. Das ist eine Aussage, die immer wieder vorkommt im Alten Testament, sehr oft. Es ist nie die Rede von mehreren Tagen des Herrn, immer von dem Tag. Aber wenn man alle Bibelstellen nachschlägt, und das habe ich gemacht, wo diesen Begriff benutzt wird, dann stellt man fest, dass alle diese Unterereignisse in dem einen, in Anführungszeichen, Tag enthalten sind. Nun, warum ist hier die Rede von einem Tag, wenn es lange Zeiträume sind? Zumal es einen anderen Begriff in Hebräisch auch gibt für einen langen Zeitraum. Warum ausgerechnet Tag? Der Grund, warum Tag benutzt wird, das verleiht das Ganze der nötige Dramatik. Es ist nämlich die Zeit, wo Gott quasi seinen Tag hat. Er wird hier unmittelbar auf Erden präsent sein, wird richten, wird wiederherstellen. Dann hat er seinen Tag, dann hat er das Sagen. Und jeder weiß es auch. Im Moment hat im gewissen Sinn der Mensch seinen Tag. Der Mensch hat eine gewisse Freiheit, ja. Er kann Gott verfluchen, verneinen, ablehnen, verspotten, sich lustig machen über die, die an Gott glauben. Es trifft dieser Mensch nicht unbedingt ein Blitz vom Himmel. Es hat er quasi seinen Tag. Aber es wird der Tag kommen, wo seine Knie sich vor dem Allmächtigen beugen, ob diese Knie sich bis dahin beugen wollten oder nicht. Dann hat Gott das Sagen. Dann hat Gott seinen Tag. Also Tag kann in Hebräisch einen längeren Zeitraum bedeuten. Wie ist es dann mit den Schöpfungstagen? Sind das auch längere Schöpfungsperioden? Prinzipiell wäre das möglich, wenn der Zusammenhang des Textes das erlaubt. Wenn aber Abend und Morgen im selben Satz vorkommen mit Tag, in Hebräisch ist das immer, ohne Ausnahme, ein normaler Tag, 24 Stunden. Und bei allen 6 Schöpfungstagen heißt es immer Abend, das Wort Morgen, erster Tag. Abend, Morgen. Ist immer dabei. Warum Abend zuerst? Die Juden fangen bis heute den Tag immer am Abend an. Also Sonntag hat soeben angefangen für den Juden. Denn bei der Schöpfung war alles zuerst finster. Und dann sprach Gott, es werde Licht. Und dann war der Tag da. Aber es fing mit der Nacht an. Und dann kam der Tag. Und so ist es auch bis heute bei den Juden. Deswegen in der Formulierung Abend, Morgen. Aber wenn diese Formulierung vorkommt, immer ein ganz gewöhnlicher Tag. Und wenn man das Wort Tag versinnbildlichen wollte, im Sinne von langen Zeiträumen, dann müsste man Abend und Morgen ebenfalls versinnbildlichen. Und man sagt, ja, ein Tag ist für Gott wie 1000 Jahre. Okay, 1000 Jahre. Das gibt 500 Jahre Nacht wieder. Und dann gehen die Pflanzen wieder zugrunde. Also geht gar nicht. Man kann es im Zusammenhang, ist es ganz eindeutig, dass der Schöpfungstag wirklich zu verstehen ist im Sinne von 24 Stunden. Ja, aber Herr Wisken, wie kann das sein, wenn die Sonne erst am vierten Tag geschaffen wurde? Ja, was braucht es für einen Tag? Es braucht eine Erde, die sich dreht. Die Länge von dem Tag wird von der Drehung der Erde gegeben. Und es braucht eine Lichtquelle. Und schon am ersten Tag hat Gott gesprochen, es werde Licht. Und es ward Licht. Und dieses Licht scheint aus einer Richtung gekommen zu sein, sonst hätte es nicht Tag und Nacht gegeben. Und die Erde dreht sich. Schon vom ersten Tag an war Licht da. Es war noch kein Sonnenlicht. Es war eine Energiequelle, die scheinbar nötig war für die erste Schöpfungsakte Gottes. Und wurde erst am vierten Tag vom Sonnenlicht quasi ersetzt. Also das ist auch kein Einwand, den man hier bringen kann. Nun, ich möchte hier hinten scharf stellen. Ich habe das vorher gemeint, aber es hat sich irgendwie verstellt. Entschuldigung. Mach sein Mal, es müsste eigentlich jetzt bleiben. Da muss ich nicht immer von vorn korrigieren. So, es ist wichtig, dass wir verstehen, was Schöpfung war. Schöpfung war nicht das Ablaufen von den Naturprozessen, wie wir sie heute kennen. Schöpfung geschah dadurch, dass Gott Befehle ausgesprochen hat. Die Himmel, hier wird Lufthimmel und Sternenhimmel zusammen gemeint, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht. Ihr ganzes Heer, die Sterne zum Beispiel, durch den Geist seines Mundes. Also Gott hat Befehle ausgesprochen. Es werde Licht, es ward Licht. Sofort. Alle Welt fürchte den Herrn. Ja, wieso? Vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Warum? Deshalb, denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. So ist Gott, wie er sich selbst offenbart. Und wenn wir diesen Gott kennenlernen würden, wie er wirklich ist, dann gäbe es einen gesünderen Gottesfurcht. Denn Gott könnte das Schlusswort über unser Leben heute Abend aussprechen. Da würden wir nicht nach Hause kommen. Er sprach, es geschah, Gebote stand da. Und das braucht nicht lange Zeiträume. Ich denke, das ist vielleicht einfacher zu verstehen, wenn wir daran denken, wie das war, als der Schöpfer hier auf Erden kam als Mensch. Jesus Christus. Auf einer Hochzeitsfest ist der Wein ausgegangen. Er sagte den Dienern, sie sollten dem Speisemeister Wasser bringen. Und als der Speisemeister von diesem Wasser kostete, stellte er einen sehr guten Wein fest. Nun, ein guter Wein ist ein ausgereifter Wein und das braucht seine Zeit. Man könnte diesen Weinkenner nach dem Jahrgang des Weines fragen. Der kostet, mündet, Jahrgang, kein Jahrgang, Minutengang. Denn dieser Wein ist nicht durch die normalen Gärungsprozesse entstanden. Dieser Wein ist entstanden dadurch, dass Gott einen Befehl ausgesprochen hat. Er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Und zwar, weil es vollkommen geschaffen wurde oder vollkommen hergestellt wurde, hat der Wein ein scheinbares Alter, schien älter zu sein, als es wirklich war. Kein Betrug, steht geschrieben, die Diener wussten's. Und so ist es auch mit unserem Weltall. Wenn man rein naturwissenschaftlich überlegt, anhand von den Daten, die wir heute zur Verfügung haben, oder mindestens meinen, dass wir zur Verfügung haben, dann müsste das alles unheimlich alt sein. Wissen Sie, was Sie hier sehen? Das ist eine Galaxie, bestehend aus Milliarden von Sternen. Nun normalerweise, wenn das nicht so vergrößert wäre durch den Teleskop, würde das als ein einziger kleiner Lichtpunkt am Himmel erscheinen. Und manche dieser kleinen Lichtpunkte hier hinten sind ebenfalls Galaxien, auch bestehend aus Milliarden von Sternen. Nur sind sie so weit weg, dass man nur einen Lichtpunkt sieht. Man hat ausgerechnet, dass es Milliarden von Jahren brauchen würde, bis wir die entferntesten Sternen überhaupt sehen könnten. So lang würde es brauchen, bis das Licht hier auf Erden eintreffen würde. Nun, die Tatsache, dass wir diese Sterne sehen können und diese Galaxien in großer Entfernung sehen können, dann müsste das Weltall Milliarden von Jahren alt sein, sonst könnten wir es noch nicht sehen. Das Licht wäre noch nicht hier eingetroffen. Das wäre rein naturwissenschaftlich argumentiert. Genau wie wenn man von dem Wein kostete, der Jesus innerhalb von einem Augenblick quasi schuf, musste der Wein auch einige Jahre alt sein. Es war ein guter Wein, ja. So nach allem, was man kennt und alle Erfahrungen, muss das ein ausgereifter Wein sein. Scheinbares Alter, scheint unheimlich alt zu sein. Nur wie ist das zu erklären? Ist Lichtgeschwindigkeit früher viel schneller? Es gibt Indizien dafür. Oder wurde der Lichtstrahl quasi mitgeschaffen? Auf jeden Fall, die Sterne haben von Anfang an die Herrlichkeit Gottes verkündet. Die müssen auch von Anfang an sichtbar gewesen sein. Denn Gott schuf vollkommen. Es ist nicht so, dass es langsam geworden ist. Er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Und so war es auch mit Adam. Wie alt hat Adam ausgesehen im Garten Eden 2 Minuten nach seiner Erschaffung? Ein Baby mit Schnuller im Mund? Freilich nicht, ein junger Erwachsener. Er ist geschaffen, er ist nicht geboren. Nun, ob er einen Bauchnabel hat oder nicht, das weiß ich nicht. Vielleicht war es wichtig für Eva, dass ihr Mann auch einen Bauchnabel hatte, aber abgenabelt wurde er nicht. Er ist nicht geboren, er ist geschaffen worden. Und die Früchte, wovon er und Eva im Garten aßen, die waren schon reif. Die müssten nicht langsam heranreifen. Schöpfung ist anders als das, was wir heute kennen. Und das ist auch der Schlüssel, um zu verstehen, warum das alles so schnell gehen konnte. In 6 Tagen hat Gott Himmel, Erde geschaffen, das Meer und alles, was in ihnen ist, Punkt. Ob wir das glauben oder nicht, das ist eine andere Frage, aber das Wort Gottes ist hier sehr deutlich. Nun, wie ich gestern Abend erwähnt habe, für die, die hier waren, das war für mich nicht immer klar, denn ich habe Geologie studiert und war perdu mit den Jahrmillionen. Und ich könnte mir das ohne die Jahrmillionen gar nicht vorstellen. Als ich aber Theologie auch studierte und das Wort Gottes genauer studierte, merkte ich, es gibt gar keine lange Zeiträume in der Bibel. Die Erde ist sehr jung, gemäß biblischer Chronologie. Und weil ich weiß, dass viele Fragen haben diesbezüglich, habe ich ein Buch geschrieben und ein Heft geschrieben. Es ist gut verständlich, also keine Angst, jeder kann es gut verstehen. Was sagt die Bibel zum Alter der Erde, zur Länge der Schöpfungstage und so weiter? Wie ist es mit den angeblichen Widersprüchen zwischen ersten und zweiten Schöpfungsbericht? Alle diese Dinge werden in diesem schmalen Heft behandelt. Nun, ich gehe von der biblischen Seite an. Das hat aber Konsequenzen für die Naturwissenschaft. Und seit 10 Jahren ist ein internationales Team an der Arbeit gewesen und haben die normalen Datierungsmethoden, C14, wie die alle heißen, sehr kritisch unter der Lupe genommen. Wo liegt der Haken bei den Datierungsmethoden? Und es gibt große Haken und das wird behandelt in diesem Monograph. Nun, ich warne euch, das ist für Physiker. Das ist nicht für den normalen Mensch. Hier können normale Leute es verstehen. Physiker sind auch normale Menschen, aber sie verstehen, was ich meine. Okay? Hier, ja. Das ist etwas für Leute, die vom Fach sind. Und später, wenn wir Fachleute die Gelegenheit gegeben haben, die Ergebnisse hier kritisch zu hinterfragen, das wollen wir, ja, dass kritisch hinterfragt wird und das Bestand hat und so weiter, dann bringen wir eine populär verständliche Version von dieser Forschung daraus. Aber zuerst geht's immer, Fachwissen wird zuerst präsentiert und dann nachher die populäre Sache. Okay. Und was die Weltraumforschung anbelangt, ich habe das angeschnitten, ja, das Weltall muss unheimlich alt sein, Lichtgeschwindigkeit und so. Dr. Norbert Pailer ist Weltraumphysiker. Er ist in der Forschung heute tätig, arbeitet auch mit der NASA zusammen und so weiter. Und er hat ein Heft geschrieben, weil er hat es satt, dass man immer wieder von unheimlich langen Zeiträumen redet, so wie wenn das selbstverständlich wäre. Und er weiß von der Weltraumforschung, dass es viele Indizien dafür, dass das Weltraum gar nicht so alt ist, wie man immer wieder angenommen hat. So, alle diese Schriften sind auf dem Büchertisch, falls Sie weiterführende Literatur brauchen. Wir kommen jetzt aber auf unser Thema zurück. Alles, was wir hier sehen, ist nicht von Gott geschaffen worden, als Gott Himmel und Erde schuf. Und das sage ich anhand von zwei Büchern. Das erste, das Wort Gottes. Nun, das Wort Gottes ist kein Geologiebuch. Aber das Wort Gottes macht Aussagen, die zwangsläufig mit Geologie zu tun haben. Denn wenn die Bibel behauptet, dass es eine weltweite Sintflut gegeben hat, wo alle damaligen hohen Berge unter Wasser waren, das wird seine Spuren, geologische Spuren, auf unserer Erdoberfläche hinterlassen. Also, als bibelgläubiger Geologietrainierter nehme ich das Wort Gottes in den Aussagen, die Geologie betreffen, sehr ernst. Und vergleiche dann mit einem zweiten Buch, mit dem Buch der Gesteine. Man kann nämlich die geschichtete Sedimentgesteine öffnen wie ein Buch. Man öffnet mit Hammer und Meißel. Man spaltet die Seiten und wenn man weiß, wo man zu suchen hat, kann man eine sehr interessante Sprache finden. Das ist übrigens ein schwäbischer Schädel hier, ja, so ein echter Schwab, der hier so bei so Holzmaden am Schafen ist. Ja. Wir haben dort Forschung gemacht. Wenn man da weiß, wo man zu suchen hat, kann man eine sehr interessante und sehr schöne Sprache finden, die Sprache der Fossilien. Nun, Fossilien sind Lebewesen, die im Gegensatz zu dem, was normalerweise geschieht nach dem Tod, nicht verwest sind. Normalerweise, nach dem Tod, gibt es Zerfall und Verwesung. Und selbst die Knochen und Schädeln und Muschelschalen wird alles wieder zur Erde. Wenn das nicht der Fall wäre, dann hätten Sie beim Umstechen im Garten in diesem Herbst auf lauter Leichen oder mindestens Skelette gestoßen. Von Hasen und Füchsen und Katzen und Menschen und alles, was in den letzten paar tausend Jahren hier gestorben ist. Das war alles noch im Boden. Aber das finden wir eben nicht. Aber in der Vergangenheit sind Lebewesen so schnell und so tief unter viel Schlammschichten unter Wasser begraben worden, dass kein Sauerstoff mehr dazu kommt, so sind diese Lebewesen nicht verwest, sondern aufbewahrt in den Schichten, die zum Stein geworden sind, in Sedimentschichten. Man findet Fossilien nie im Granit, nur in den geschichteten Felsen. Und das geschieht in der Regel dadurch, dass Lebewesen massenhaft begraben worden sind, so schnell und so tief, dass keine Verwesung stattfand. Ich werde heute Abend nicht auf die Bedeutung von Fossilien für die Evolutionslehre eingehen. Ich werde nicht von Urvogel und Urmenschen und all diese Dinge reden. Es gibt ein exzellentes Buch für Gymnasiasten, Gymnasiastinnen und für die, die weiter studieren, Evolution, ein kritisches Lehrbuch. Die Autoren sind ehemalige Evolutionisten, die, wie ich, umgedacht haben. Wir merken, dass was man oft so selbstverständlich bringt, Evolution und so weiter, ist wissenschaftlich gesehen gar nicht so selbstverständlich. Und wir finden, dass Schüler eigentlich auch die Gelegenheit haben sollten, die Argumente gegen die Evolution auch zu hören. Und deswegen dieses Nachschlagwerk für Gymnasium aufwärts. Das ist also nicht ein populäres Buch für jeden. Später werde ich andere Literatur zeigen, das für andere Stufen gut wäre. Nun, in einem turbulenten Fluss werden viele Sedimenten transportiert. Also wir haben von Sedimentgestein gesprochen. Sandstein, Schiefer, Kalk. Das sind Sedimentgesteine. Nun, Schiefer besteht aus unter Wasser abgelagerten Tonschichten. Und wenn das Wasser zurückgeht und die Schichten austrocknen, die richtigen Mineralien mit dabei sind, dann wird aus den Tonschichten Schiefer. Es wird eigentlich zum Zement, ja, quasi, zum Beton. Oder wenn Sand schichtweise abgelagert wird, entstehen nachher Sandsteinschichten. Nun, das, die meisten Sedimentschichten sind Schiefer. Mehr als 50% weltweit sind Schiefer. Gefolgt von über 40% Sandstein und dann etwas weniger als 10% Kalkschichten. In der Alp und so weiter sieht man sehr viel Kalk. Man meint, das sei das Wichtigste. Aber das ist weltweit geschehen, das Wenigste. Das meiste Schiefer, gefolgt von sehr viel Sandstein. Nun, wenn der Ton und der Sand transportiert wird in einem Fluss, woher kommt der Sand? Der Sand ist zerkleinertes Granit oder andere Massengesteine. Zum Beispiel, wenn ein Granitbrocken nur 10 Kilometer in einem Fluss unter solchen turbulenten Bedingungen immer fortgerollt wird, der schlägt dabei an anderen Steinen, nach 10 Kilometer ist nur noch Sand. Das geht ganz schnell. Also, diese Sedimenten, sie werden so lange transportiert, wie das Wasser turbulent genug ist. Jetzt zeige ich euch bei uns in der Schweiz ein trockengelegter Stausee. Nun, wenn Schmelzwasser ist, fließt hier sehr viel Wasser hinein. Und dann während dem Winter wird das Wasser gebraucht für Strom und es geht zurück und am Ende hat man nur noch diese Sedimentschichten unter dem Seeboden. Also hier floss das Wasser mit großer Geschwindigkeit hinein, so ein Bach, und da ist praktisch nichts abgelagert. Aber dann verteilte sich das Wasser über die ganze Seefläche, das Wasser war hier oben, ja, verteilte sich und dann lässt die Energie überall nach und die schweren Sedimente setzen sich ab und sie setzen sich schichtweise ab. So entstehen Sedimentschichten. Nun, wenn in diesen Schichten heute ein toter Hund oder Gemsbock liegen würde man nachher kein Fossil davon finden, denn das liegt zu nah an der Oberfläche, da kommt Sauerstoff dazu und auch die Knochen mit der Zeit werden zersetzt. Aber in der Vergangenheit sind über hunderte von Quadratkilometern, hunderte von Metern Sediment innerhalb von Tagen abgelagert worden. Und unter solchen Bedingungen, die Lebewesen, die hier drin begraben sind, sie sind nicht verwest. Und wenn die richtigen Mineralien bei der Sand oder bei der Kalk oder was auch immer dabei ist, dann gibt es eine Abbindung, ähnlich wie wenn Beton fest wird. Und dann wird aus den nassen Sedimentschichten Sedimentgestein. Und übrigens, das Gestein kann sehr schnell entstehen. Es gibt Römerruinen bei uns in der Schweiz, die liegen heute unter mehrere Meter Sedimentschichten. Sedimentgestein. Oben auf den Römerruinen. Und die Römer haben nicht vor Millionen von Jahren gebaut, ja. Es geht ganz schnell. Nun, allerdings, wenn man hier unten steht und hochschaut, da denkt man unheimlich viel Zeug. Das wird unheimlich lang gedauert haben, bis all das abgelagert worden ist. Wenn man zum Beispiel den Bodensee als Maßstab nimmt, im Bodensee werden jährlich nur einige wenige Millimeter Schlamm pro Jahr abgelagert. Also nehmen wir den Bodensee als Maßstab, 3-4 Millimeter pro Jahr. Also, ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahr, vier Jahr, denken Sie an die Schwäbische Alb. Oder denken Sie an den Alpen, tausende von Meter Sedimenten, die über eine, das braucht Millionen von Jahren, bis all das abgelagert wurde. Der Bodensee ist nicht Maß aller Dinge. Es kann wesentlich schneller gehen. Es gibt eine Wissenschaft, die Sedimentologie, wo man experimentell Sedimentschichten im Labor entstehen lassen können unter verschiedenen Bedingungen, langsame Ablagerung, schnelle Ablagerung, und dann schaut man die Schichten an, wie sie nachher aussehen, und das kann man dann mit den Gesteinen vergleichen. Zum Beispiel, wenn das Wasser turbulent ist, werden die Schichten oft schräg abgelagert. Oder sogar richtig ineinander gewoben, wie ein Zopf, und dann redet man von Kreuzschichtung. Und die allermeisten Sedimentgesteine sind schräg oder kreuzgeschichtet oder haben sonstige Hinweise dafür, dass sie sehr schnell unter turbulenten Bedingungen abgelagert worden sind. Und das kann man in der Natur heute im kleinen Maßstab beobachten. Wir haben hier mehrere Meter hohen Sedimenten. Ja, an manchen Stellen hier, diese Schichten sind 10 Meter hoch. Also etliches höher als unserem Raum her. Und die Schichten sind hier skizziert. Man sieht, dass die schräg abgelagert worden sind. Das heißt, diese Schichten hier oben sind verhältnismäßig schnell entstanden. Was heißt verhältnismäßig schnell? Man weiß, dass diese bis zum 10 Meter hohen Sedimenten hier in nur 2 Tagen abgelagert worden sind, vor einigen Jahren während einer kleinen Überschwemmung im westlichen USA, in Zusammenhang mit dem Mississippi-Fluss. Also 10 Meter in 2 Tagen, 5 Meter Dreck pro Tag, nicht schlecht für Dreck. Aber das ist nichts eigentlich im Vergleich zu dem, was in der Vergangenheit geschah. Das sind über Hunderte von Quadratkilometern, Hunderte von Metern massiv Schichten innerhalb von Tagen abgelagert worden. Wieso wissen wir das? Man sieht das den Schichten an. Die allermeisten Sedimentgesteine sind entweder schräg oder kreuzgeschichtet oder zeigen sonstige Hinweise dafür, dass sie unter sehr turbulenten, katastrophalen Bedingungen über großen Flächen abgelagert worden sind. Oft sieht man die Strömung so richtig im Stein darin. Nun, das zu den Sedimenten. Das meiste Gestein der Erdkruste aber ist nicht geschichtet. Das meiste Gestein ist wie diesen Stück Granit massig. Man kann es neutral Massengestein nennen, also nicht geschichtet. Und wenn man die äußeren 16 Kilometer der Erdkruste betrachtet, das was eigentlich mehr oder weniger fest ist, stellt man fest, von den äußeren 16 Kilometer der Erdkruste, 95% aller Gesteine sind Massengesteine, wie zum Beispiel Granit. Es gibt in der ganzen Erdkruste nur einen mickrigen 5% Sedimentgesteine, wovon das meiste Schiefer ist, gefolgt von sehr viel Sandstein und etwas Kalk. Aber die machen gesamthaft gesehen von der ganzen Erdkruste nur 5% aus. Aber warum sieht man so viel Sedimenten, wenn es eigentlich nur so wenig sind? Der Grund, warum man so viel sieht, die liegen oben drauf. Wenn man nämlich nur die Oberfläche betrachtet, flächenmäßig, die Erde ist zum 75% mit verhältnismäßig dünner Schicht von Sedimenten begraben. Zugeschüttet. Und selbst an dem Viertel der Erde Oberfläche, wo man heute das Urgestein sieht, hat es in der Vergangenheit auch Sedimenten oben drauf, nur sind sie während der Eiszeit zum Beispiel wieder weggekratzt worden, sodass man auf das Grundgestein der Erde kommt. Man kann sagen, von der Bibel her gesehen, jetzt kombinieren wir den Schöpfungsbericht der Bibel mit diesen Erkenntnissen. Man kann sagen, dass als Gott unsere Erde geschaffen hat, war alles Gestein praktisch nur Massengestein wie Granit, der Urgestein. Die Sedimenten mit den Fossilien darin, man findet nie Fossilien in Massengestein, hier nie, nur hier, oben darauf, in den geschichteten Felsen. Diese geschichteten Sedimentgesteine mit den Fossilien darin, die sind nicht während der Schöpfung entstanden. Denn Gott schuf Leben und nicht Tod. Und Fossilien sind tote Lebewesen. Nun, es gibt Fossilien von Lebewesen, die ausgestorben sind, wie die Dinosaurier. Aber mehr als 90% aller Fossilien sind von Lebewesen, deren Familien man heute immer noch identifizieren kann, die sind noch unter uns. Wie zum Beispiel diesen völlig normalen Frosch. Abgesehen davon, dass er platt gedruckt ist in den Felsen, ein völlig normaler Frosch. Selbe Gattung wie die Frösche, die mein Sohn in unserem Biotop hat, hinter dem Haus. Okay, und das sind einige Eindrücke vom Buch der Gesteine. Jetzt vergleichen wir mit dem Schöpfungsbericht der Bibel. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, es wurde Morgen, der 6. Tag. Das ist am Ende vom allgemeinen Schöpfungsbericht. Gottes Urteil über die ursprüngliche Schöpfung, alles sehr gut. Nun, was wir allerdings in den zu oberst liegenden Sedimentschichten gesehen haben, ist zwar sehr interessant, aber nicht sehr gut für den Frosch und Milliarden von anderen Lebewesen, auch Menschen, Fossilien findet man, Lebewesen, die in vielen Fällen grausam umgekommen sind, erstickt im Schlamm. Diese schwimmende Echsen hat man mehrfach hier in Baden-Württemberg gefunden. Man hat sie bis 10 Meter lang gefunden. Und diese schwimmende Echsen, sie haben nicht wie normale Echsen Eier im Wasser gelegt. Sie haben ihre Jungen lebendig zur Welt gebracht. Wir sehen hier bei der hinteren Flosse von der Muttertier sogar ein kleines Embryo. Und das ist allerdings keine Geburt, denn dieses kleine Ding hier ist zu klein, um draußen zu sein. Es gehört noch im Mutter. Und wenn man ein bisschen näher heranzoomt, sieht man, dass der Kleine zerquetscht ist. Und es gibt verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Und was mir am logischsten scheint, ist, dass das Muttertier ist von viel Schlamm erfasst. Der Schlamm wiegt schwer auf die Eingeweiden und der Kleine hinausgequetscht. Sehr gut? Nein, ist nicht sehr gut, das ist grausam. Das ist nicht Schöpfung. Das ist Tod, grausam und Tod. Gott schuf Leben und nicht Tod. Nun, wenn Sie zu uns in die Alpen kommen, in die Schweiz, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, Sie in so einem schönen Tag, Sie sagen, ach, wie wunderbar hat Gott das alles geschaffen. Nun, es stimmt, äußerlich sind die Alpen wunderschön, aber innerlich ein Riesenfriedhof. Bis an der oberste Gipfel alles voll Tod. Ein Friedhof. Nun, ein Friedhof kann äußerlich schön sein. Aber für die Betreffenden, die darin liegen, Tod. Deswegen habe ich nicht gesagt, Gott hat unsere Alpen nicht geschaffen. Punkt. Ich habe gesagt, Gott hat unsere Alpen nicht geschaffen, als er Himmel und Erde schuf. Denn als Gott Himmel und Erde schuf, war alles noch sehr gut. Und Gott schuf Leben und nicht Tod. Fossilienführenden Sedimentgesteinen gehören nicht, gemäß biblischer Lehre, zu der ursprünglichen geschaffenen Erdoberfläche. Denn Fossilien reden vom Tod, Massentod, grausamen Tod, in vielen Fällen. Gott sah die Erde und siehe, sie war sehr gut. Nein, sie ist nicht mehr sehr gut. Wir sind aber nicht mehr im Schöpfungsbericht. Erster Buch Mose, Kapitel 6, da wird die Sinnflut eingeleitet. Gott entschließt, es wird eine Flut geben. Wir sind zeitlich gesehen hier 1500 Jahre etwa nach der Schöpfung. Und Gott sieht die Erde und siehe, sie war verdorben. Warum? Denn alles Fleisch, und das sind nicht nur Menschen gemeint, auch Tieren, alles Fleisch hat seinen Weg verdorben auf Erden. Die Lebewesen handelten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so, wie Gott das ursprünglich geplant hat, wo alles noch sehr gut war. Was kam dazwischen? Zwischen dem Zustand am Ende der Schöpfung, wo alles noch sehr gut war, und diesem Zustand, wo alles verdorben ist, denn alles Fleisch, Menschen, Tieren handeln nicht mehr so, wie Gott sie eigentlich geschaffen hat. Was ist dazwischen gekommen? Der Ungehorsam des Menschen. Gott hat uns Menschen den Auftrag gegeben, diese Erde in seinem Auftrag zu verwalten. Warnte uns aber vor dem Bösen. Ein gefallener Engel, der bei der Schöpfung gejubelt hat mit allen anderen, fand das wunderbar, hat Gott gepriesen. Aber das blieb nicht bei dem. Dieser Engel war ein sehr hoher Engel und wollte wie Gott werden. Morgen, interessanterweise, in meinem Predigt über Eishockey werde ich wieder davon berichten, ja, von den Sternen des Teufels. Ja? Was hat der Teufel mit Eishockey zu tun? Nicht, was Sie meinen. Als der Mensch im Garten Eden diesen gefallenen Engel, der Teufel, mehr Glauben schenkte als Gott, obwohl Gott den Mensch davor gewarnt hat, indem der Mensch meinte, er könnte auch wie Gott werden, weil der Teufel ihm das eingebläut hat, da wurde der Teufel zum Herrscher dieser Welt. Er ist der Fürst dieser Welt heute. Und unter seiner Herrschaft siehe alles verdorben. Alles Fleisch, Menschen und Tieren, sein Weg auf Erden verdorben. Es ist nicht mehr so, wie es ursprünglich war. Es ist nicht mehr sehr gut. Und der Teufel ist übrigens auch der Fürst vom Tod. Und seit dem Sündenfall herrscht Tod bei Tieren und bei Menschen. Also Gesteine mit Tod darin sind erst nach dem Sündenfall des Menschen entstanden. Vorher kann das nicht sein. Gemäß biblischer Lehre. Nun, wenn man die Fossilien betrachtet, merkt man sehr klar, dass aus sie entstanden sind, alles Fleisch hatte sein Weg auf Erden verdorben. Hier haben wir wieder einer von diesen schwimmenden Echsen. Große Flossen zum Schwimmen, große Augen, Rückengrat, Rippen. Und jetzt, ach wie süß, Baby im Mutterleib wartet auf der Geburt. Überhaupt nichts süß, ist kein Baby. Ist ein Teenager. Und es liegt nicht im Mutterleib, es liegt im Magen. Denn diese große schwimmende Echsen, die hatten große Mäuler und konnten große Fische und kleine Artgenossen verschlingen. Und wenn deine Mutter dich fressen würde, wäre das ein Verderben des Weges auf Erden, nicht wahr? Ja, ja, das, also ich glaube, wir sind da beide einverstanden. Ja. Gott hat es eigentlich überhaupt nicht geplant, dass Tiere einander auffressen. Lesen wir 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 30, ein Vers, bevor es hieß, alles sehr gut. Da lesen wir, allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und ob wir das glauben oder nicht, es geschah so. Alle Tiere der Erde, die Löwen haben damals Gras gefressen wie das Rindvieh. Was sie wieder tun werden am Tag des Herrn, wenn Jesus Christus die ursprüngliche schöpfungsmäßige Ordnung wieder hier auf Erden einführt. Und übrigens, ein Löwe kann mit Gras fertig werden. Ich weiß von einer Löwin, es wird davon berichtet in Born Free, das ist ein Buch und ein Film dazu, von einer Löwin, die 2 Jahre lang nur Kraut zum Fressen bekommen hat, war ein prächtiges Tier. In meinem Vortrag, Warum lässt Gott es zu, zeige ich Beispiele von pflanzenfressenden Spinnen, die Netze bauen und so, aber die fressen nur Pflanzenmaterial, pflanzenfressende Uhu und so weiter und so fort. Also, es ist alles möglich, ja. Wobei, manche Lebewesen heute haben ihr Verhalten auf Erden verdorben, verändert. Ja, und als die Fossilien entstanden sind, war es nicht mehr so wie bei der Schöpfung. Solche Fossilien, wo gerade ein Tier ein anderes auffrisst, das habe ich immer wieder fotografieren können. Ja, also dieses Gestein gehört nicht zur Schöpfung. Dieses Gestein entstand später, nachdem alles Fleisch seinen Weg auf Erden verdorben hat. In diesem Heft, Sündenfall und Biologie, geht der Biolog und Theolog Reinhard Juncker auf die Frage ein, was hat sich durch den Sündenfall in der Natur verändert? Und er geht auf die Frage ein, eben warum Raubgebiss, wenn es Gott nicht wollte, dass Tiere einander fressen und so weiter und so fort. Ja. Das ist sehr interessante, weiterführende Denkanstöße in diesem kleinen, gut verständlichen Heft. 1. Buch Mose, Kapitel 6. Jetzt sind wir wieder in der Zeit vor der Sintflut, circa 1500 Jahre nach der Schöpfung. Sündenfall mit aller Auswirkungen schon längst vorbei. Der Teufel schon längst Herrscher dieser Welt. Alles Fleisch hat seinen Weg auf Erden verdorben, Menschen und Tieren. Konsequenz, der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, von Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren, bis zu den Vögeln des Himmels, da sprach Gott zu Noah, siehe, ich will sie verderben. Sie haben ihr Weg auf Erden verdorben, ich werde sie verderben mit der Erde. Warum die Sintflut? Wenn nachher die Menschen es genauso bunt treiben wie vorher. Und sind die Menschen heute besser als die vor der Sintflut? Die Sintflut ist Gottes deutliche Warnung. Seine Fingerzeige in der Weltgeschichte. Mensch, hör zu. Ich schlafe nicht. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und mein erstes Gericht mal mit Wasser, das nächste mit Feuer. Lasst euch warnen. Ob jemand auf eine Warnung eingeht oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber die Sintflut war Gottes deutliche Fingerzeige in der Weltgeschichte. Und da sprach Gott zu Noah, siehe, ich will sie verderben. Sie haben ihr Weg auf Erden verdorben, ich werde sie verderben. Mit der Erde. 3 Worte, aber was für eine Bedeutung für die heutige Geologie, für das Studium unserer Erdoberfläche. Wir leben auf eine durch die Sintflut verdorbene Erdoberfläche. Denn die Sintflut war eine Katastrophe von unvorstellbarem Ausmaß. Ich muss immer wieder irgendwie erschrecken, wenn ich am Radio höre, sintflutartige Regenfällen. Ach Quatsch, sintflutartige Regenfällen. 40 Tage, 40 Nächte, ununterbrochen. Das sind sintflutartige Regenfälle. Und diese Wasser waren in Bewegung. Denn das Wort Flut heißt in diesem Zusammenhang eine tiefe, rauschende Wassermenge. Warum sie in Bewegung waren, das werden wir nach der Pause dann nachher zeigen. Sie können sich vorstellen, was unter diesen Wassern hier abgelaufen ist. Bis die Menschen und die anderen landlebende Lebewesen und die Vögel überhaupt unter den Wassern zur Ruhe gekommen sind, bis ihre Skeletten irgendwann mal unter dem Schlamm begraben worden sind, war von ihren Knochen nichts mehr als Sand übrig. Ich zeige ein Bild, wo ganz einfach verschiedenen Dingen, die abgelaufen sind, sehr vereinfacht auf einem Bild gebracht werden. Bis die landlebende Lebewesen, einschließlich die Menschen, überhaupt von der Erdoberfläche heruntergespült werden in den steigenden Wassern und endlich einmal irgendwo im Schlamm liegen. Ich meine, die Sintflut liefert eine unheimlich interessante Erklärung für das Vorhandensein von Sedimentschichten auf der ganzen Erdoberfläche. Ja? Selbst in dem Viertel, wo heute der Urgestein vorkommt, hat es früher Sedimenten gegeben, unter den Wassern entstanden. Aber bis die Skeletten von diesen Lebewesen überhaupt abgelagert werden, die legen viele Kilometer Transportweg hinter sich. Und nachher hat man nur noch Sand. Granitbrocken nach 10 Kilometer Sand, hier Knochensand. Es gibt hier in Baden-Württemberg sehr viel Knochensand. Bone Beds nennt man das. Man kann nicht einmal sagen, was das für Knochen sind. Alles zerkleinert. Ja, aber die Sintflut, ich meine, wenn so viele Sedimente so schnell abgelagert werden, da könnten Fossilien doch entstehen. Ja, aber nicht von den Landlebenden, wohl aber von wasserlebenden Lebewesen, die schon im Meer vor der Sintflut lebten. Wenn nämlich Sedimenten von oben einfach wumpf sie begraben, ohne dass einen langen Transportweg hinterlegt wird, dann würde man die Lebewesen als Fossilien finden. Und das Interessante ist, weltweit gesehen, die meisten Fossilien sind wasserlebende Lebewesen und die, die zu unters zu finden sind, sind immer wasserlebende Lebewesen. Es ist eine Tatsache, dass weltweit die zu unters liegenden Fossilien immer wasserlebende Pflanzen und Tiere sind. Man findet in diesen Schichten keine Menschen. Verdorben mit der Erde, nicht einmal Fossilien davon übrig. Menschenfossilien gibt es schon, aber in Schichten, die weiter oben liegen, die in den nachsinnflutlichen, auslaufenden, lokalen Folgekatastrophen entstanden sind. Mehr davon nach der Pause. Nun, bis jetzt haben wir nur von Hartteilfossilien gesprochen. Zähne, Schalen, Knochen, Schädel. Aber diese Lebewesen bestehen nicht nur aus harten Teilen. Ob es Menschen sind oder Tieren, sie bestehen aus harten Skelettteilen, Schalenteilen und so weiter, aber auch aus Fleisch und Blut. Organische Weichmasse. Nun, ihr müsst euch vorstellen, dass unter den Tonnen von Sedimenten, die während der Sintflut abgelagert worden sind, lagen nicht nur Skeletten, es lag weltweit sehr viel organische Masse, Weichteile. Nehmen wir an, es gäbe heute Abend hier in Wendlingen eine Überschwemmung. Wir liegen nachher unter 500 Meter Schlamm. Man findet in ein paar hundert Jahren dein Fossil. Da findet man nur dein Skelett und dein Schädel. Aber wo sind die ganzen Weichteile von uns? Wo sind die ganzen organischen Fette? Es gibt eine Menge Fett hier heute Abend. Wo ist das nachher, ja? Nun, man hat Experimenten gemacht, ja. Man hat organische Weichteile unter Druck im Labor gesetzt, ohne Sauerstoff. Der Druck wird hier von den darüberliegenden Sedimenten gegeben. Ohne Sauerstoff liegt zu tief. Und der Druck erzeugt Wärme. Und wenn man das im Labor nachvollzieht, im Kleinen, wird aus organischer Masse innerhalb von kürzester Zeit ein brennbares Fossil. Nur ist das Verfahren zu energieteuer heute. Man muss den Druck jetzt herstellen, künstlich und so weiter. Und deswegen kann man dieses organische, brennbare Fossil heute eigentlich experimentell herstellen, aber es reicht nicht aus, um Erdöl zu produzieren. Erdöl ist nichts anderes als organische Masse unter Druck, ohne Sauerstoff, mit der dazugehörenden Wärme, durch den Druck, eine chemische Umwandlung ohne Verwesung. Jetzt zeige ich euch eine Serie von Bildern aus einem Hochschulbuch über die Entstehung von Erdöl. Das ist ein Schema von einem werdenden Sandstein. Das sind die Sandkörner, Kalzitverbindungen, die die Sandkörner aneinander zementieren. Das wird zum Stein. Und in einem werdenden Sandstein, da gibt es Porenwasser, ist noch feucht. Ja. Und dort drin schwimmen die Erdöltröpfchen. Nun, Erdöl ist leichter als Wasser. Und so steigt das Erdöl durch die Schichten hindurch, bis es an eine undurchlässige Tonschicht gelangt. Das ist alles noch knetartig hier, noch nicht Stein. Ja. Später wird das zum Schiefer. Aber hier in diesem Stadium ist es Ton. Und da kann das Erdöl nicht weiter. Aber es ist natürlich verteilt über tausende von Quadratkilometern und das Erdöl kann so dünn verteilt, ich meine, die Lebewesen kommen überall auf der ganzen Erde um, ja, kann es nicht von den Menschen gebraucht werden. Aber diese Schichten sind noch weich. Und die Kontinenten kamen in Bewegung und was dazu führte, dass die Schichten gefaltet wurden, aneinander vorbeigeschoben wurden, zunehmend durch den Druck und die Hitze zum Stein wurden, ja. Aber in der Anfangsphase ist es noch plastisch wie Knet, ja. Und dann kann das Erdöl weiter steigen, bis es in eine Erdölfalle gelangt. Es gibt auch Fallen, die durch die Sedimentation entstehen, ja. Und dann kann es unter Druck mit dem oft vorhandenen Erdgas hochgepumpt werden und von uns Menschen benutzt werden. Nun, unsere These lautet, während der Sintflut und der nachsintflutliche Folgekatastrophen, die lokale Natur waren, aber sehr gravierend waren, entstand dieses brennbare Fossil, Erdöl. Nun, wenn diese Theorie stimmt, überlege mal heute Abend beim Heimfahren, was Sie alles dort im Motor womöglich verheizen. Es gibt sehr interessante Gespräche im Auto. Und wenn du nach Hause kommst, hoffe ich, dass du deine Zähne putzest. Hast du eine Zahnbürste? Aus was? Aus Holz, Metall, aus was? Aus Plastik. Weißt du, woraus Plastik gemacht wird? Erdöl. Überlege mal, was du da im Mund hast nachher. Deine Mutter ist ganz bestimmt froh, dass ich dir diese Erkenntnisse mitgeteilt habe. Und einige von euch müssen nachher Medikamente schlucken. Haben Sie gewusst, dass viele unserer Medikamente auf Erdölbasis hergestellt werden? Guten Appetit. Und alle diese Erkenntnisse müssen irgendwie verkraftet werden, deswegen schreiten wir gleich zur Pause. In der Pause wird der Büchertisch offen sein. Dort drüben, wo es auch zum Knappern gibt. Sintflutengeologie ist ein Buch, das zwar von Fachleuten geschrieben wurde, aber sie wollen verstanden werden von Laien. Sie geben sich erhebliche Mühe. Und dieses Buch ist die logische Fortsetzung von dem, was ich heute Abend bringe. Sintflut und Geologie. Das ist übrigens der Grand Canyon hier. Ich habe die Frage angeschnitten. Warum kommen Menschenfossilien nur in den obersten geologischen Schichten vor, aber nicht unten? Das wird behandelt hier in diesem sehr interessanten Buch. Ja, ist auch so eine weiterführende Lektüre nach diesem Vortrag. Beide Bücher sind auf dem Büchertisch. Dinosaurier sind natürlich ganz besonders interessante Fossilien. Es gibt ein Heft für diejenigen, die mit Kindern arbeiten, sei es die eigene oder sonstige. in dem Alter, wo sie sich für Dinosaurier interessieren. Dinosaurier im Lichte der Bibel. Gestern Abend habe ich gesagt, wenn Kinder zu Hause lernen, dass Gott geschaffen hat, und in der Schule manche Lehrer und Lehrerinnen ihnen beibringen wollen, es geht ohne Gott, das gibt eine Spannung. Denn die Evolutionslehre kann unmöglich mit Schöpfung verbunden werden. Das geht gar nicht, denn Evolution geschieht durch Tod. Immer bessere Lebewesen, dadurch, dass die Schwächeren aussterben. Das ist nicht Schöpfung. Am Anfang war alles sehr gut. Und dann wurde es schlechter, ja? Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Evolution lehrt. Also man kann nicht Schöpfung und Evolution unter einem Hut bringen. Aber weil das weitgehend in der Schule gelehrt wird, Evolution, das gibt Spannung. Und dieses Buch hilft Eltern und Schüler, mit dieser Spannung fertig zu werden. Es ist ab 15, 16 Jahren gut verständlich. Nun, es gibt ein neues Buch, so neu, dass ich nicht einmal ein Tier davon habe. Es hat einen grünen Umschlag, es heißt Creatio. Und das ist sehr ähnlich wie dieses Buch hier, betont mehr die Schöpfungsseite von der Sache und Sinnflut und so weiter, weniger Evolution. Evolution wird auch behandelt, aber nicht so gegenübergestellt wie hier. Ja? Und hier gibt es auch, was sehr interessant ist, bei diesem Buch, hinten darin ein CD, wo alle Bilder und Texte und alles in dem Buch und noch mehr Information darauf ist. Also auch dieses Buch ist bei den am Büchertisch ausgelegt. Habt ihr gewusst, dass die Chinesen um die Sintflut wussten, um den Sündenfall, um den Turmbau zu Babel? Das ist eine vereinfachte Doktorarbeit hier, sein geschichtliches Studium, was die Chinesen alles wussten um die Urgeschichte, die wir von der Bibel her kennen. Und die haben es nicht von der Bibel. Denn die waren schon über alle Berge, als die Bibel im Nahen Osten entstanden ist. Ja. Sie haben diese Dinge gewusst, weil am Anfang, sie sind auch aus dem Nahen Osten gekommen, wo die Dinge geschehen sind, und das hatten sie noch in Erinnerung. Sehr interessante Arbeit. Und dann weltweit gibt es viele Turmbauüberlieferungen, wo der Turmbau als die Ursache für die Sprachen von einer Generation zum anderen bei Indianern und Leuten auf den pazifischen Inseln erzählt wurden, ohne dass sie das in der Bibel gelesen haben. Weil die Menschen ursprünglich das sehr wohl wussten, dass es diesen Turmbau gegeben hat. Beide Bücher sind sehr interessant, wenn sie mit Jugend oder Kinder arbeiten. Mine von Information. Man kann es sehr gut brauchen im Unterricht. Morgen werden Sie mich von einer anderen Seite kennenlernen. Ich bin zwar Kanadier, aber nicht der Kanadier, wovon ich morgen berichte. Es ist ein Predigt. Und ich werde aus dem Eishockeysport, komm mal zu mir, werde aus dem Eishockeysport einfach so ein paar Beispiele bringen, ja? Und wir werden einige geistliche Prinzipien kennenlernen. Also, es ist ein sehr körperbetonter Sport, aber man kann sehr viel abgewinnen. Okay, Entschuldigung, vielen Dank für die Zusammenarbeit. Das wird der Predigt sein morgen. Es ist wirklich ein familienorientierter Predigt. Ja, können auch Jugendliche dabei sein, auf jeden Fall. Und morgen Nachmittag um 17 Uhr, es geht um die Archäologie. Ausgrabung. Die neue Entdeckung der letzten 10, 12 Jahre. Fantastisch, unheimlich interessant. Und ich zeige den biblischen Hintergrund. Es gibt eine große Ausstellung hier. Also kommen Sie früher, damit Sie die Ausstellung anschauen können. Ich werde auch einiges hier erklären und so weiter. Und der Vortrag selber fängt um 17 Uhr an. Aber wer die Ausstellung vorher angeschaut hat, und es braucht Zeit, der hat viel mehr vom Vortrag. Okay? Das ist also das Programm morgen. Jetzt machen wir eine 10-minütige Pause. Und nachher der zweite Teil von dem Vortrag, Spuren der Sintflut. Dürfen wir Licht haben, danke.